Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Ihr Kreisky.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie sehr willkommen heißen zu einer neuen Folge meiner Gesprächsreihe mit Wolfgang Madertaner, dem besten historischen Nachhilfelehrer, den man sich vorstellen kann. Magst du Nachhilfelehrer sein oder ist dir das nicht angenehm?
Ich bin jetzt einigermaßen überrascht.
Das ist schön, wenn dann.
Das ist weil, schon so. Ja, als Nachhilfe hätte ich es nicht begriffen, ehrlich gesagt.
Wir haben in den vergangenen Folgen uns von den frühen Bambergern bis dem ersten Habsburger Rudolf sozusagen vorgearbeitet, sind das letzte Mal richtigerweise ein bisschen hängen geblieben, sozusagen. Bei den Mongolen, die zu dieser Zeit, heute würde man sagen, Europa aufgemischt haben, nicht nur Europa, wollen heute allerdings über die jüngste ORF-3-Geschichtsserie, die ganze Geschichte, diskutieren, weil die erste Staffel schon gelaufen ist und wir dazu sprechen wollten. Mein Eindruck ist, das ist jetzt nicht nur eine Form der Höflichkeit, sondern ein wirklicher Eindruck, dass das sehr, sehr gut gemacht, also diese Serie sehr, sehr gut gemacht ist. Diesem Konzept folgend, dass man anhand von einzelnen Personen Geschichte fühlbar macht. Was dabei zu kurz kommen muss, weil beides zugleich geht nicht, ist sozusagen der große Bogen, weil sozusagen infolge der Einzelsegmente natürlich der große Bogen dann zu kurz kommt. Und vielleicht können wir das ein bisschen ergänzen. Jetzt werden wir nicht die Geschichte nacherzählen. Dazu ist mir die Nachhilfestunde zu teuer. Aber was ich sehr interessant fände, wäre die Frage, wann ist eigentlich eine österreichische Identität entstanden? Und zwar löse ich es jetzt weg vom Namen Österreich. Es ist jetzt wurscht, wie es genannt wird. Aber in dieser, heute würde man sagen, Ostregion des heutigen Österreichs, wann ist da eine Identität entstanden, die sagt, wir sind eine einigermaßen kompakte Einheit, wir haben ein Selbstverständnis von, wir werden bedeutsamer und weniger bedeutsam und sozusagen wir spielen auch in überregionalen Fragen eine Rolle. Wenn man das misst, nicht an den obersten 100, weil die werden sehr schnell die Identität gehabt haben, weil um deren Job ist es gegangen, so, und auch nicht misst an einem völlig rechtlosen, unfreien, de facto Leibeigenen, weil der wird wiederum sehr lange von diesen Entwicklungen nicht viel gemerkt haben, wenn nicht zufällig bei ihm in der Gegend Krieg geführt wurde, sondern so ein kleinerer Grundbesitzer, dann später Bürger einer Stadt, so heute würde man sagen Mittelklasse. Wann hat so jemand das Gefühl gehabt, wir sind da etwas Eigenes? Also ich würde sagen, Entschuldigung, jetzt habe ich da, ich würde sagen, dass so rund um Leopold III., Heinrich Jasomirgott, entstand so etwas wie ein, heute würde man vielleicht sagen, ein Wir-Gefühl. Oder ist das auch schon nur abgeleitet aus der Erzählung?
Ich würde sagen, also Leopold III., der Heilige, der ja sozusagen zweieinhalb, drei Jahrhunderte fast nach seinem Ableben heilig gesprochen wird, als Traditionsstrang, als Identitätsstrang, den die Habsburger aufgebaut haben. Friedrich III., der erste Habsburger Kaiser, hat sich da enorm ins Zeug gelegt. Ja.
Also, warum der Leopold III. Heilig ist, hat sich mir nie erschlossen, außer dass er Klöster gegründet hat.
Er gilt als der
Frömmste.
Er hat aber so etwas gemacht, was die Habsburger im Wesentlichen angestrebt haben, so etwas, wenn man zu dieser Zeit davon sprechen kann, so etwas wie ein Staatskirchentum eingerichtet. Ja, er hat eine kirchliche Organisation eingerichtet, die er lenken konnte, in seinem besonderen kleinen Herrschaftsbereich, Markgrafschaft, irgendwo am Rand der Wildnis gelegen. Er hat vor allem Klosterneuburg eingerichtet als, wie soll man sagen, als geistiges Zentrum, als ökonomisches Zentrum, als eine Pfalz. Er hat besondere päpstliche Schutzprivilegien für das Hauskloster der Babenberger für Melk erreicht und er hat unter Einfluss seines Sohnes Otto von Freising am Lebensende die Zisterze in Heiligenkreuz, also der seiner radikalen Reform des Benediktinermönchtums erstehende, eingerichtet. Das heißt, er hat in dem Sinn Identität geschaffen, als ein Herrscher, der mit den religiösen Nuancen der Zeit umgehen kann, der sie beherrschen kann, der sie auch lenken kann und der seine eigene Religiosität dadurch nachweist, was ja im Hochmittelalter und Spätmittelalter ganz zentral ist. Es gibt ja kein Leben außerhalb der Religion, es gibt ja kein Denken und keine Wahrnehmung der Welt außerhalb der Religion.
Das heißt, mein Beispiel des kleinen freien Grundbesitzers, der hätte bei Leopold III. Gemerkt, dass es da eine, heute würde man sagen, Nationenbildung ist wohl zu viel gesagt, aber eine regionale Identität, dass sich eine regionale Identität entwickelt.
Dass sich eine regionale Identität entwickelt. Wir haben ja aus dieser Zeit reichlich wenige schriftliche Quellen, aber die wir haben, deuten in die Richtung, dass es in diesem Raum so etwas gibt wie ein entstehendes gemeinsames Rechtsempfinden.
Ja.
Man spricht, ich hoffe, das richtig, den Terminus richtig zu haben, jus illius terre, das Recht jenes Grenzlandes, ja, jenes Landes.
Und ja, das ist interessant, dass ja... Also wenn ich jetzt ganz kurz springen darf, der Leopold der Dritte, dann kommt der Leopold der Vierte, der ja eigentlich, wie soll ich sagen, also der wird bayerischer Herzog, aber nur, weil man den bestehenden bayerischen Herzog loswerden will. Und sein Bruder dann, der Heinrich Assommegott, wird dann Herzog von Österreich. Heute würde man sagen, eigentlich wie ein Versorgungsjob, weil man hat dann den bayerischen Herzog wieder zurückhaben wollen. Ja. Damit hat Zurückhaben müssen, ja. Ja, ja. Ja, ich meine, der Friedrich II. Wollte einfach einen Frieden mit den Welfen,
ja,
nicht?
Ja,
und
ja,
holt sich das zurück und musste jetzt diesen bisherigen Bayernherzog, ja so mir Gott, versorgen.
Ja.
Und hat ihm dann das im Verhältnis kleine, wir würden heute sagen Österreich, als Herzogtum gegeben. Und jetzt komme ich nur zu deinem Punkt zurück. Gemeinsam eben mit dem berühmten Privilegium Minus. Und da ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, der häufig nicht so vordergründig gesehen wird, dass eben dieser Rechtszug dann abgeschnitten wird, dass für die meisten Dinge das Recht auf die Gerichte also des nunmehrigen Herzogtums beschränkt bleibt. Also man konnte nicht wegen allem berufen und in ein überregionales, zu einem überregionalen Gericht kommen, nicht? Und damit war der Herzog natürlich letztlich Höchstrichter.
Der Herzog war Höchstrichter, der erste Richter war der Grundherr.
Ja.
Also der dem Herzog untergeordnete sozusagen oder vom Herzog belehnte. Der Herzog wiederum, es war eine sehr, sehr labile Geschichte, weil der wieder vom Lehnsoberherr im Idealfall entweder der Papst, so weil es den geistlichen Grundbesitz gegeben hat, oder der König, Kaiser oder Landesfürst, was immer jeweils zur Debatte gestanden ist. Also, du hast ja dieses ganz, ganz strikt hierarchisierte System, wir nennen es Feudalismus, das eine durchgängige, hierarchisch genau gegliederte Ordnung hat, wer wem belehnt, wer wem belehnen darf und wer sozusagen der oberste Richter oder der oberste Grundeigner ist. Ja? Im Endeffekt der Monarch betrachtet das gesamte Land, das zur Verfügung eben stehende Land, in unserem Fall wäre das Österreich, oder das nachmalige Österreich oder Teile, Kernteile des nachmaligen Österreichs, wäre den Kaiser untertan. Ist es aber nicht, ist es nur vermittelt. Ja,
ja, wenn man sich das, was man zu Hierarchien ja gut tun kann, als Pyramide vorstellt, dann war in den allermeisten Fragen die Pyramidenspitze der lokale Herzog und nicht mehr Reichsinstanzen darüber, auch nicht mehr der Kaiser, sondern in den meisten Fragen hat sozusagen jeder Instanzenzug schon beim Herzog geendet. Ist es fair zu sagen, dass das wesentlich beiträgt zur Bildung dieser Identität und des Wir-Gefühls?
Ich kann mir das schon vorstellen, aber allerdings nur bis zu einer bestimmten Stufe, weil wenn wir auf der Ebene der Bauernschaft, die ja das Land bewirtschaften, die das Land urbar machen, bleiben, dann haben die mit den oberen Instanzen genau gar nichts zu tun. Sie sind dem jeweiligen Grundherrn untertan, der auch die erste Rechtsprechung über sie hat und dem sie auch ihre entweder Naturalleistungen oder im Verlauf der Zeit dann auch Geldabgaben zu leisten haben und für den sie arbeiten, für den sie in Robot sind. Ja. Und das ist der Punkt dabei, dass die Bauern mediatisiert sind. Das heißt, der Staat, es gibt damals noch keinen Staat, aber der Staat in Form des Monarchen oder der grundbesitzenden Fürsten übt seine Herrschaft über breiteste Teile der Bevölkerung mediatisiert aus. Also das heißt, die Bauern sind mediatisiert, sie sind dem Staat unmittelbar untertan. Nicht unmittelbar untertan, sondern mittelbar untertan und unmittelbar ihren jeweiligen Grundherrn. Das können jetzt Ministerialen sein, so wie im Walter Babenberger, das Wort gehobene Beamte.
Aber die erste Stufe einer professionellen Verwaltung.
Die erste Stufe einer professionellen Verwaltung. Unterhalb der Ministerialen befinden sich noch zunächst unfreie Ritter, die sozusagen das Kriegshandwerk besorgen, die mit der Zeit über die ganze Herrschaftsperiode der Babenberger auch frei werden und auch Nobiles werden. Das heißt, in den Adelstand, in den niederen Adelstand aufrücken und dort, wo sie dann nicht mehr mit können, berühmten Raubritter werden, wiewohl die Raubritter halt sehr oft auch Raubrittergeschichten sind, die sich in den Sagen potenzieren und in der Überlieferung halt dann auch irgendwie romantisiert werden oder so. Ja. Aber es gibt Ansätze zu einer Institutionenbildung unter dem heiligen Leopold, also unter Leopold III. Und es gibt Ansätze zu einer Kodifizierung des Rechts, was nun nicht niedergeschrieben ist, nicht wirklich, aber sozusagen zu einem Bewusstsein über, was ist rechtens und was ist nicht. Ja? Das könnte man als Keimzelle einer Identität sehen. Ich tue mir ein bisschen schwer mit Mittelschicht und städtischem Bürgertum, das sich ja noch nicht entwickelt
hat. Nein, das städtische Bürgertum noch nicht. Ja. Aber sozusagen den, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennen kann, den kleinen Grundbesitzer, den freien Bau, also den nicht total unterjochten, den wird es wohl gegeben haben.
Es gibt die freie Bauernschaft, überhaupt keine Frage.
Der in unserem Verständnis bei weitem noch nicht privilegiert war, aber der mir jetzt so als Maßstab erscheint dafür, ob so ein Grundverständnis von das ist eine Einheit, deren Mitglied ich bin, da finde ich den schon als den richtigen Maßstab sozusagen dafür. Also wenn man da jetzt kurz springen kann, haben wir den Leopold III., dann eben den IV., dann Heinrich Jasomirgott. Und durch dieses Herzogtum verstärkt sich dieses Wir-Gefühl, dass das jetzt plötzlich ein Herzogtum ist? Oder ist das ausschließlich ein Titelwechsel vom Chef?
Das ist wirklich, also wenn wir es von der Basis her betrachten oder von der freien Bauernschaft her betrachten, ist das äußerst schwer zu beantworten, weil im Wesentlichen stellt sich ja besonders mit den Anfängen der Habsburger und dann mit ihren riesigen Territorialzuwächsen, stellt sich das als ein Länderkonglomerat dar, das keine Verbindung hat, außer die Person des Herrschers und die Dynastie. sonst gibt es da nichts Verbindendes. Es gibt ja noch kein gemeinsames Heer und Ähnliches. Ich habe immer als besonders schlagendes Beispiel, dass die Stände, also die Versammlung der Lehnsmannen des Souveräns, dass die Stände Oberösterreichs und Niederösterreichs, also Österreichs ob und Österreichs unter der Enns, in den Anfängen des Dreißigjährigen Krieges noch, also wohlgemerkt zu Beginn des 17. Jahrhunderts, gegen den Kaiser marschieren. Ja? Und gegen das Aufgebot des Kaisers kämpfen. Also das heißt, da ist noch lange nicht so etwas wie eine Identität des Gemeinsamen da. Ja? Jetzt sind wir bei den Babenbergern, die 1247/46 im letzten Mannesstamm aussterben, wie es immer so schön heißt. Also enorm schwer zu sagen, denn auch der Leopold ist ja in der Leopold der Dritte jetzt, wie der Leopold der Sechste, der sogenannte Glorreiche, die sind ja mystifiziert worden als der Inbegriff des gerechten Herrschers, als Förderer der schönen Künste, als Förderer des Handels, des Wandels, als Herrscher, die ihr Land zum Blühen gebracht haben. Was immer das in dieser Zeit bedeuten mag für die Menschen, für die Bauern, die ja 90% der Bevölkerung stehen, ist, denke ich, aus heutiger Sicht schwer zu sagen. Aber, wie gesagt, wir haben diese starken Ebenen, nicht Wahnsinnstat, aber dieser vollkommene Bruch mit allen Gegebenheiten und Usancen des mittelalterlichen Lebens durch Leopold V. und die Gefangennahme des englischen Königs. Das ist etwas, was wirklich auf ein aus Selbstbewusstsein gewachsenes Identitätsgefühl. Ja? Ich bin der Herzog dieses Landes. Dieses Landes muss dann, also es muss dann schon ein Begriff von Land da gewesen sein, und mich kümmert es wenig, ob das der englische König ist oder so. Ich fordere diese Machtstrukturen heraus.
Ja, wobei, also ich weiß, dass man diese Frage nicht endgültig beantworten kann. Aber die Bandbreite bleibt schon offen, ob diese ganze Löwenherz-Geschichte vom Leopold dem VI. Nicht, heute würde man sagen, politischer Selbstmord mit Anlauf war. Also im Sinn von eine völlig irre Aktion, die dann dadurch, dass der deutsche Kaiser sie gut geheißen hat, scheinbar unter Kontrolle kam und zu diesem Lösegeld, und dann hat sich diese Absurdität gedreht in eine Heldentat in der Wahrnehmung im Nachhinein. Aber es bleibt, dass ein relativ unbedeutender Regionalfürst nimmt den englischen König gefangen, der noch dazu ein heimkehrender Kreuzfahrer war, was ihm sozusagen noch einmal mehr Immunität gegeben hat. Letztlich hat ja auch der Papst den Leopold den VI. Exkommuniziert, also den V. exkommuniziert. Das war ja, also das war einfach ein Bruch mit allen, mit allem, was vernünftig war.
Und mit allem, was vorstellbar war.
Ja, und dann kann man sagen, vielleicht hat er die ganze Geschichte mit dem französischen König und mit dem deutschen Kaiser vorbesprochen, und dann war es weniger irrsinnig, sondern dann hat er eine Rückendeckung gehabt dazu. Auf jeden Fall ist es schon ein Spezifikum der Geschichtsschreibung, dass Dinge, die aus dem Augenblick heraus vermutlich ein Harakiri der Sonderklasse waren, dann, wenn sie zufällig gut ausgegangen sind, was immer historisch schon ein Zufall ist, wenn sie gut ausgegangen sind, zur Heldentat mutieren. Das ändert eigentlich nichts daran, dass der Start ein bisschen wahnsinnig war, außer er war eben politisch abgesprochen, was man aber, glaube ich, nicht wird feststellen können. Nicht?
Wir könnten es vielleicht indirekt wie heißt das so schön, ableiten, deduzieren. Man hat die Anklage geführt gegen den Löwenherz, gegen den englischen König, der so eine geradezu besondere Machtfülle vereinigen konnte.
Der deutsche Kaiser hat dann Anklage geführt.
Der deutsche Kaiser hat Anklage geführt und ein Anklagepunkt war ja sozusagen die Hintertreibung der Italien und vor allem der Sizilien-Politik oder der süditalienischen Politik des Kaisers. Und wir haben ein zweites Indiz, dass sowohl der französische König Philipp als auch der berühmte und von der Geschichtsschreibung fatal heruntergemachte John Lackland, der große Feind des Robin Hood, das Bruder des Löwenherz, dass der und eben, wie gesagt, Philipp angeboten haben, hohe Summen zu bezahlen, wenn man den Löwenherz länger in Gefangenschaft hält, als das tatsächlich getan wurde. Heißt, könnte eine akkordierte Aktion gewesen sein.
Ja, das würde dann, dann ist es sozusagen nicht eine autonome Wahnsinnstat vom Leopold im V., sondern das ist eine Auftragsarbeit.
Dann wäre es eine Auftragsarbeit, ja. Was allerdings, muss ich sagen, schon,
also ein das bisschen klingt jetzt weniger
auch im,
toll.
Ja, und ein bisschen auch im Bereich der Spekulation.
Natürlich, ja.
Natürlich, ja.
Jetzt bin ich wieder bei meinem kleinen Grundbesitzer. Der hätte diese ganze Löwenherz-Geschichte vielleicht mitbekommen, aber sie trägt nicht zur Identitätsbildung bei, nicht? Österreich ist nach Dürnstein vor Dürnstein, oder?
Ja, und gerade unter dem Aspekt, ja, dieser Territorialerwerb, den die Habsburger betreiben werden, ja, Beispiel die Erwerbung Tirols, ja, das sublime, feudale Expansionsmechanismen im Wege von Heirat oder Nichtheirat oder im Wege von Anknüpfungen an unterschiedliche Herrscherdynastien, das bleibt immer sozusagen eine Idee eines, wie Karl der V. Genannt hat, plus ultra, mehr und weiter, das war Wahlspruch seiner Kaiserzeit. Ich denke mir, Identitäten oder das Gefühl einer Zugehörigkeit, in dem Sinn konnte es nicht geben, weil was hat auch der freie Grundbesitzer oder nehmen wir ein Beispiel?
Mittlerweile gab es auch schon den Bürger.
Mittlerweile gab es den Bürger. Ja. Es gab vor allem aber auch jene, die den notwendigen Reichtum für die Entwicklung hin zur Supermacht oder zur führenden Macht Europas überhaupt geebnet haben. Und das waren im Wesentlichen die Bergleute und Bergarbeiter in Schladming, in Sterzing, in Schwarz, in Tirol, überall, wo halt massive Bodenschätze ausgebeutet werden konnten. Und das bildet sozusagen eine materielle Grundlage. Die Frage ist, warum sind es 1525 im Großen Deutschen Bauernkrieg, warum sind es warum ist es die Arbeiteraristokratie dieser Bergwerke?
Ich muss einen Sprung noch zurück machen. Wir haben jetzt grob gesprochen die Bamberger abgedeckt. Das Ende dann eben mit Friedrich dem Streitbanner und einer anekdotenreichen Reihe von Eheschließungen seiner Tante und Schwester und so weiter, weil in dem Privilegium Minus ja eine weibliche Erbfolge festgehalten war. Jedenfalls setzt sich dann der berühmte Ottokar Przemysl durch. Und zwar nicht als Eroberer, sondern mit guten Titeln, also mit guten Argumenten ausgestattet, weil sein Bruder eben mit der Nichte von dem Friedrich dem Streitbahn verheiratet war und gestorben war. Er selber dann die Schwester von Friedrich dem Streitbahn geheiratet hat, die auch erbberechtigt war. Also kurzum, er setzt sich durch. Hat der Ottokar, der Ottokar war hier, so nimmt man wahr, nicht unbeliebt. Also er war, galt offensichtlich nicht als, der, als die Fremdherrschaft, die man sich möglichst schnell wieder vom Hals schaffen will. Hat der sozusagen Identität, regionale Identität geschaffen? Oder war das ein reines Machtspiel, weil er so mächtig war, dass man sich untergeordnet hat? Weil man muss dazu sagen, der Ottokar hatte ja ein ansehnliches Reich, das, glaube ich, in seiner Maximalzeit von der Ostsee bis zum Mittelmeer gegangen ist, nicht?
Der Ottokar ist von den Landherren, von den österreichischen Landherren gerufen worden. Das darf man niemals vergessen,
ja.
Weil es sich nach dem Zusammenbruch der Stauferherrschaft, und da Friedrich Schiller hat es die schreckliche, die kaiserlose Zeit genannt, und das ist wirklich sehr, sehr präzise, es hat sich so eine Art adelige Willkürherrschaft breit gemacht, es hat sich eine Art verbreiteten Anarchismus gegeben.
Das bisschen Rechtssicherheit, das wir schon
das
hatten,
ist verloren gegangen. Das bisschen Rechtssicherheit war weg.
Ja.
Ja. Und da hat man sich gedacht, okay, da ist ein starker Typus, gar nicht weit weg, ja, der immerhin bereits Markgraf von Mähren war, mit 18 oder so, in furchtbaren, wirklich brutalen Auseinandersetzungen mit seinem Vater gestanden ist. Also ein Kriegertypus, von dem man annehmen konnte, dass eine gewisse Autorität sich sehr schnell aneignen würde. Er setzt diese Autorität dann auch in Wien durch. Ja? Wien ist ja schon die bedeutendste Stadt dieses Raumes, seit Heinrich Jasomirgott. Und befestigt, ausgebaut mit dem englischen Lösegeld. Schwer zu sagen, er kommt nach Wien und tut einmal die örtliche Opposition ausrotten, das heißt, er lässt sie hinrichten. Ja. Wird vielleicht von zu dieser Zeit von einem Herrscher erwartet, aber jedenfalls ist es auch ins Auge springend, dass die Wiener in den 25 Jahren, in denen Ottokar Przemysl da als Landesherr auftritt, oder in denen er Landesherr ist, dass die Wiener Bevölkerung, soweit wir das nachvollziehen können, überaus loyal sich verhalten hat und nicht aus Zwang. Ja? Also man war ganz gegen den Habsburger, der da irgendwo aus der Schweiz oder aus dem Elsass, man wusste es nicht
einmal genau. Ja, der kommt erst. Ja. Ja,
der da
ja.
kommt, sondern man hat auch in den entscheidenden Auseinandersetzungen, war Wien ganz eindeutig auf der Seite des Böhmenkönigs. Die Frage ist, der macht auch Dinge, die den symbolischen Wert dieser Stadt massiv steigern. Nicht nur den symbolischen, auch den ökonomischen. Ottokar ist ein Modernisierer. Er fördert das, was wir Handel und Wandel nennen. Er fördert diese da komische, neu entstehende Wirtschaftsorganisation, die auf Warenproduktion, auf Warendistribution, auf Handel, auf überregionalen Handel und Ähnliches basiert.
Und er gründet endlos auch in Österreich Städte.
Er gründet Städte, ja. Um genau diese Entwicklung zu fördern. Ja, und das ist ein wesentlicher Punkt, der Wien sehr, sehr zu Pass kommt und sehr gelegen kommt. Außerdem macht er den spätromanischen Stephansdom, ja, und sehr ähnlich auch so angelehnt an die gotischen Bauten am Rajin, die er ausführen lässt. Also es florieren die Künste, es floriert die Wissenschaft, wenn man so will, wenn man zu diesem Zeitpunkt von Wissenschaft bereits reden kann. Es floriert aber vor allem das ökonomische, das Wirtschaftsleben. Und zugleich sieht er sich aus eben diesem Grund, weil er ja ein Modernisierer ist und weil er ein Städtegründer ist oder Privilegienverleiher und weil er Prag zu einem geistigen und opulenten, blühenden Zentrum des mehr oder minder im gesamten Reich unerreicht ist, ausbaut. Genau aus diesem Grund ist er eigentlich ein starker Herrscher, der einen ersten so etwas wie staatlichen Verband von Baltikum bis zum Mittelmeer ausführen kann. Ja? Und er ist Herzog von Österreich, Herzog von der Steiermark, Herzog von Kärnten und Grein, jeweils zu unterschiedlichen Zeiten, aber über lange Strecken seines Lebens. Also es könnte sein, dass erste Herausbildung einer Identität, ja, prospektiv, er verlässt ja Margarete, die letzte Babenbergerin sozusagen, und ehelicht die Kunigunde von Masowien, die wiederum in einem sehr engen Verwandtschaftsverhältnis zum Ungarnkönig steht. Ja. Also prospektiv greift er auch nach Ungarn über. Und da zeichnet sich so etwas heraus wie der spätere staatliche Verband der Habsburger Monarchie. Ja. Aber ob das eine Identität schon bedeutet, weil Ottokar arbeitet mit dem deutschen Bevölkerungselement. Er holt enorm viele deutsche Siedler, er holt deutsche Bergleute. Jetzt bin ich wieder bei meiner Arbeit, Aristokratie, und in dem Fall sitzen die in Kuttenberg. Und sie beuten die Silberminen in Kuttenberg aus, das wird zur Grundlage des Goldenen Prag. Ja, also da holt er sich seine sozusagen materiellen Mittel. Nur ganz kurz, sind jetzt die deutschen Bergleute in Kuttenberg, die ein enges Verhältnis zur Herrscherdynastie pflegen, sind die Tschechen, sind die Böhmen, sind die Deutsche, sind sie in ihrem Bewusstsein nach Mitglieder eines staatlichen Verbandes? Ich würde mir die Frage stellen, dann ich würde bei der Antwort würde ich sehr, sehr unsicher sein.
Naja, und da muss man auch sagen, dass ein großer Teil von denen ist ja erst seit kurzem in Böhmen. Also die sind ja nicht
in der ersten Generation.
In der ersten Generation, ja. Das heißt, ob die in der fünften Generation noch immer sich als Deutsche bezeichnet hätten oder als, wissen wir nicht, weil da sind sie längst vertrieben worden wiederum. Ja. Also ich vermute, dass das nicht sehr unähnlich ist, wie vieles übrigens, nicht sehr unähnlich ist zu heute, dass Migration, also Migranten, ihre ursprüngliche Identität über mehrere Generationen ist, brauchen wir gar nicht von europäischer Migration reden, die berühmten Italiener in New York sind nach Generationen noch Italiener, aber auch New Yorker. Mhm. Ich glaube, dass dieses Doppelspiel leicht geht, dass jemand sagt, ich komme von dort und dort, aber jetzt bin ich New Yorker. Mhm. Und die Italiener in New York hätten sich gewehrt dagegen, dass sie nur Italiener sind. Mhm. Denen war ihr New Yorkertum sehr wichtig.
Ja, ja.
Und ist es fair zu sagen, dass die Silberminen oder der Bergbau generell, der in der Zeit sich sehr stark entwickelt, die erste wesentliche wirtschaftliche Aktivität jenseits der Landwirtschaft ist?
Ich würde das in der Tat so sehen. Es ist sozusagen der Bergsegen.
Ja.
Ist von enormer Bedeutung.
Und es ist die erste Arbeiterschaft, die es, also Lohnarbeiter, die es gibt.
Es ist die erste Lohnarbeiterschaft, die, und das ist auch ganz, ganz wichtig, keinerlei Grundherrschaft untertan sind. Das ist ganz, ganz entschieden und ganz, ganz zentral. Es wird sich sehr, sehr schnell ändern. Ja? Es wird sich mit diesem habsburgischen Großmachtanspruch, wird sich das sehr, sehr schnell ändern. Und es wird dieser Mythos des freien Bergmannes, wird sich mit den Bauernkriegen aufhören, also mit der Reaktion auf die Bauernkriege.
Jetzt, wenn wir zur ORF-Serie zurückkommen, wird dort sehr plausibel und überzeugend gezeigt, eben die Rolle des Bürgertums auch in diesem dann aufkommenden Konflikt. Rudolf belagert Wien, also der Habsburger König Rudolf belagert Wien gegen den Ottokar. Der Ottokar muss nachgeben, weil er, glaube ich, letztlich in eine Zwickmühle geraten ist zwischen Aufständen in Böhmen und der Belagerung von Wien. Und dann kommt es 1278 zu der berühmten Schlacht bei Dürngrod, wo er umgebracht wird, also stirbt und damit der Rudolf de facto einfach gewonnen hat. Aber das Entscheidende war schon, ob dieses Bürgertum in Wien und auch in Krems, aber in Wien jetzt primär, dass dieses Bürgertum in Wien eine Pro-Ottokar-Haltung hatte aus der Erfahrung der letzten 25 Jahre, die er das beherrscht hat. Und sehr langsam, um es höflich auszudrücken, erst eine Rudolf-Habsburg-Loyalität entwickelt hat, oder?
Äußerst langsam.
Äußerst langsam, ja.
Ich würde sagen, kaum merklich. Es gibt natürlich immer sozusagen opportunistische Haltungen. Ne? Das ist ganz klar, das ist, Opportunismus ist ein notwendiger Zug der Menschheitsgeschichte, der eben einfach kontinuierlich und permanent ist. Ja? Aber
Rufzerstörend, aber lebensrettend.
So ist es. Ja. Aber Wien war ja lange, lange Zeit überaus Habsburg-kritisch, also noch sehr, sehr bekannt, dass noch Friedrich der Dritte, eben der erste Habsburger Kaiser, sich mit einer Mitte des 15. Jahrhunderts, damit wir auch ungefähr zeitliche Einordnung haben, sich mit einer ungeheuerlichen Revolte der Wiener Bürger konfrontiert sind, die ja die Hofburg belagern und wirklich sozusagen einen Aufruhr und einen Aufstand, ja, den Friedrich der Dritte wie so vieles andere auch ausgesessen hat. Ja. Aber Oder dass genau zu dieser Zeit einer der größten Herrscherfiguren in Ungarn, der Hunyadi-König, genannt Matthias Corvinus, der sitzt in Wien für 5 Jahre und beherrscht Wien für 5 Jahre mit großer, großer Unterstützung der Wiener Bürgerschaft. Ja? Also diese Loyalitäten wechseln sehr schnell und sehr häufig. Und Entschuldigung, ja? Letzter Satz. Und meine Frage, wo tut man dann Länderidentitäten festmachen und woran? Ja,
ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Wir haben bisher, jetzt sind wir noch immer irgendwie bei den beginnenden Habsburgern oder ja, also bei den ersten Habsburgern, haben wir ein relativ überschaubares Gebiet mit immer so Aspirationen nach Böhmen und nach Ungarn, aber eigentlich keiner Durchsetzung von Herrschaftsansprüchen weder da noch dort. Also jedenfalls immer nur, wenn überhaupt, dann nur für ganz kurze Zeit. Also das heißt, wir haben ein relativ überschaubares Gebiet mit einer neu sich abzeichnenden Herrschaftskontinuität der Habsburger, ist gleich, das kann dieses Wir-Gefühl des freien Bürgers oder freien Grundbesitzers gestärkt haben oder sich nach einer neuen Herrschaft neu haben entwickeln lassen. Dann setzt aber etwas ein, was meines Erachtens nach die Sache wieder sprengt, das ist, dass die Habsburger, jetzt mache ich einen großen Sprung bis zum Karl den V., zu einem unübersehbaren Reich kamen, dass sie sozusagen selber nicht mehr überblickt haben oder beherrschen konnten, dass aber jedes Wir-Gefühl einer Region vollkommen aufgelöst hat. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Bürger von Wien unter Karl dem V. das Gefühl hatte, ein Bürger von Madrid ist mein Staatsgenosse. Das kann nicht so gewesen sein.
Ja, ja.
Sondern da gab es eine Brücke einer eigentlich transnationalen Herrschaftsfamilie. Und es hat sich das, was man als Herrschaft bezeichnet, von diesem Wir-Gefühl vollkommen abgekoppelt. Das Spiel der Mächtigen hat dann auch für den Bürger und für einen freien Menschen dieser Zeit nur mehr insofern eine Rolle gespielt, als in seiner Region, ob in seiner Region Krieg geführt wurde oder nicht. Aber wenn das nicht der Fall war, war dem egal, was die Habsburger in Burgund oder in Spanien oder sonst wo gemacht haben. Ich behaupte sogar, dass er nie im Leben hätte aufzählen können, wo seine Herrschaft gerade herrscht.
So ist es absolut richtig.
Und zwar nicht aus Informationsmangel, ja, sondern aus Irrelevanz.
Aus Irrelevanz sehr schönes Beispiel also für diese Form von transnationalen Herrschen. Wenn man sagt, die Verträge von Worms und von Brüssel 1521 und 22, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, natürlich nur, schaffen die deutsche Linie der Habsburger. Also es macht der Karl der V. belehnt, kann er oder muss er als deutscher Kaiser, also als römischer Kaiser. Und er belehnt seinen Bruder Ferdinand den I. mit dem, was wir heute als Österreich kennen, im weitesten Sinn. Das ist Niederoberösterreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Windische Mark, Tirol. Ja? Tirol, Bustertal, also auch Südtirol dazu, weil Sterzing natürlich mit seinen Silbervorkommen und geht bis Triest. Also man hat dann in diesem deutschen Teil des Habsburgischen Reiches auch den Meerzugang, was ganz wichtig ist, gesichert. Aber der Souverän, der Herrscher, der Landesfürst, der König und Kaiser in weiterer Folge spricht kein Wort Deutsch. Das heißt, er ist Mitglied eines übernationalen und auch übernational und global agierenden Adels.
Ja, aber das würde ja sehr dafür sprechen, dass wir jetzt langsam sozusagen vom Frühmittelalter bis ins 13., 14. Jahrhundert eine sich aufbauende regionale Identität hatten, ja nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Herzogtümern und Regionen. Und dann eingesetzt hat etwas, was eben, wie gesagt, die Herrschaft von der Wahrnehmung des Einzelnen abgekoppelt hat. Die Herrschaft selber, also Karl der V. ist ein gutes Beispiel, haben sich als Universalherrscher im Sinn von die Welt gehört uns, also jetzt seriös formuliert, die ist uns untertan gesehen. Und für den Einzelnen hat es jegliche Relevanz verloren, wenn eben, wie gesagt, er nicht das Pech hatte, dass in seinem Gebiet gerade Krieg geführt wurde, was aber sehr selten der Fall war. Also diese sogenannten Kriege waren ja regional, die meisten zumindest, waren ja regional sehr eingeschränkt. Begrenzt,
ja. Aber, und hier kommt mein Aber, ich habe, bleiben wir doch beim Karl dem V., der ist, glaube ich, in Gent geboren, 1500.
Und hat nur Französisch gesprochen.
Hat Französisch
dann gesprochen. Dann wahrscheinlich Spanisch.
In Spanisch, logischerweise. Ja. Aber...
Ja, aber er hat schon in Spanien das Problem gehabt, dass er nicht Spanisch konnte, wie er hingekommen ist.
Ja,
also,
ja. Aber, und das meine ich auch, ja. Die Lehrmeinung ist, dass, also mit 16 spanischer König, mit 19 ist er deutscher Kaiser. Er kauft mit ungeheuerlichen Bestechungssummen, die Fugger, die Welser, oberitalienische Handelshäuser kreditiert haben, die davon im Übrigen sehr, sehr stark profitiert haben in weiterer Folge. Aber der Punkt dabei, das ist bereits kosmopolitisch, das ist polyphon. Ja? Deutsch ist halt nicht dabei, aber Deutsch ist ja auch noch keine Hochsprache, ja. Das ist ja auch noch eine Bauernsprache irgendwie, ja? die man mehr oder weniger verachtet.
Ja, und da wir die Mediensituation ja, hat ja ohne dies verunmöglicht, dass man den eigenen Herrscher reden gehört hat. Ja, also es war eigentlich ein Problem der zweiten, dritten Ebene, dass die sich mit dem Chef nicht haben verständigen können, aber nicht des freien Bürgers.
Ja, obwohl, jetzt gehen wir wieder zurück, lange Zeit ja das Herrschaftssystem natürlich sozusagen ambulant ausgeführt wurde. Das heißt, der Herrscher musste am Pferd vor Ort sein. Ja? Hat aber natürlich nicht ganz hochgestellten Schichten der Bevölkerung, um das einmal so auszudrücken, auch wenig betroffen. Der Punkt dabei ist, dass man das Karl wird mit Karl der Fünfte wird mit 19 römisch-deutscher Kaiser. Er ist bereits spanischer König und er sieht sich ein Jahr nach seinem nachdem er deutscher Kaiser geworden ist, sieht er sich in Spanien mit einer enormen Revolte konfrontiert, die Revolte der Comuneros. Das heißt, der blühenden, extrem blühenden mittel- oder zentral- und nordkastilischen Städte. Ja, das ist ein Aufstand, der massiv ist. Es bildet sich eine revolutionäre Junta. Sie setzt Karl ab, ja, was er selbst natürlich nicht akzeptiert. Ist ein bisschen populistisch, xenophob, ist ein bisschen gegen den Hof des Habsburgers, der landfremd ist, der sich als Niederländer fühlt, der französisch erzogen ist, wo burgundische, flämische und italienische Elemente am Hof das Sagen haben. Ja. Das und die treffen auf ein sehr, sehr selbstbewusstes städtisches Bürgertum.
Das ist ein bisschen wie die Staufer-Geschichte, wenn er mit seinen sizilianischen Freunden ins Deutsche Reich kommt. So kommt der Karl mit seinen burgundischen Freunden nach Spanien, nicht?
Ja.
Oder niederländischen Freunden
nach Spanien. Und also es ist schon ein Art Ausbruch von Fremdenfeindlichkeit. Nicht zuletzt deswegen, weil städtische Element oder das entstehende städtische Handelsbürgertum in diesen... Jetzt sage ich jetzt einmal spanischen Städten, ist ja spanisches Kernland, ja, selbstbewusst ist. Ja? Und sie sind so selbstbewusst, dass sie revoltieren. Getragen, also sozusagen die Ausführenden des Aufstandes, sind die Massen der Handwerker.
Hatte man in Spanien zu dem Zeitpunkt bereits das Gefühl, dass durch die Entdeckung, also durch die sogenannte Entdeckung Amerikas, Spanien sozusagen vor einem unglaublichen Reichtumszuwachs stehen wird, oder war das noch eine bisschen exotische Angelegenheit?
Ich glaube, das ist im Werden. Ne? Ja. Noch in der Regierungszeit Karls des Fünften werden Mexiko und Peru erobert. Aber
die Silberlieferungen kommen schon, oder?
Die Silberlieferungen und Gold.
Ja,
ja. Und Gold, das kommt schon, ja. Es ist im Übrigen wurde das von sehr, sehr großen Geistern im Nachhinein als die größte ursprüngliche Akkumulation der europäischen Neuzeit bezeichnet. Also da kommt einfach Kapital rein. Das verwendbare Spanien ist eindeutig die erste Supermacht, das habsburgische Spanien. Ist eindeutig die erste Supermacht des Kontinents, ja. Und zugleich liegt darin auch schon wiederum ein bisschen die Ebene eines Niedergangs begründet, weil aufgrund dieser enormen Schätze, die ins Land kommen, die man im Übrigen, aber das brauchen wir hier nicht extra betonen, mit den übelsten Mitteln kolonialer Ausbeutung und Unterdrückung sich gesichert hat, durch diesen Reichtum werden auch etliche Modernisierungsschritte, die gerade zu diesem Zeitpunkt notwendig gewesen wären, versäumt. Und Spanien in seiner Blüte beginnt bereits schon der erste Abstieg.
Und dann komme ich zum Abschluss jetzt wieder auf die ORF-Serie zurück. Das ist letztlich der Nährboden dafür, dass... wenn wir jetzt einen großen Sprung machen bis zu Maria Theresia, man sagen musste, dass dieses Habsburgerreich in seiner Verwaltungsstruktur, in seiner staatlichen Organisation, in seiner Wahrnehmung, was eigentlich Aufgaben des Staates sind, im europäischen Vergleich rückständig wird oder rückständig war. Und dann sozusagen ein Reformstau entstanden ist. Der Grund, also die Basis dafür ist eigentlich in der Zeit von Karl dem V. gelegen, wodurch Modernisierungsschritte entweder nicht durchsetzbar waren, weil in diesem Riesending kaum mehr etwas durchsetzbar war, nicht gewollt, weil man pausenlos mit irgendwelchen Aufständen und Widerständen zu kämpfen hatte. Man darf nicht vergessen, die große Gefahr der Zeit haben wir jetzt gar nicht angesprochen, die Osmanen. Das hat letztlich zu einer Modernisierungsblockade geführt. Ist das eine faire Beschreibung?
Es ist mal eine Spur zu kurz in dem Sinn, es ist vom Resultat her betrachtet.
Zu kurz ist es deswegen, weil wir leider Schluss machen müssen. aber wir kommen nächstes Mal dann zur Kehrseite der Medaille, nämlich die gleiche Epoche der Geschichte zu erzählen anhand der Revolten, die jeweils stattgefunden haben, weil das interessanterweise in der historischen Beschreibung eigentlich mehr eine Anekdotensammlung als ein Anerkennen dessen ist, dass es in dieser Zeit scheinbar sehr sozusagen autoritärer Herrschaftsstrukturen pausenlos Revolten gegeben hat. Also pausenlos ist natürlich jetzt falsch, aber sehr, sehr häufig Revolten und Aufstände gegeben hat.
Ich würde sogar sagen, über einen Zeitraum von 300 bis 400 Jahren in Permanenz.
Ja.
Und sie sind ein wesentliches, treibendes und formierendes Element der Geschichte überhaupt. Und insofern in geradezu unfassbarer Weise unterbelichtet bis dato.
Meine Damen und Herren, wie ein guter Fortsetzungsroman haben wir kurz angedeutet, was Sie das nächste Mal erwartet. Und wir hoffen, dass Sie wieder dabei sein werden. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Treue zu unserer Serie.